Der FDP-Vorsitzende Theodor Heuss wird am 12. September 1949 erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Nach seiner Wahl hält er eine sehr persönliche Rede vor dem Bundestag. Darin spricht er sich gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen aus. Die Aufgabe bestehe darin, ein neues Nationalgefühl zu bilden, und er erklärt, was er damit meint. Vor seiner Ansprache wird er noch von Bundestagspräsident Erich Köhler vereidigt auf das noch ganz junge deutsche Grundgesetz.
Ich lege hier das Original des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf diesen Tisch. Herr Bundespräsident, ich darf Sie bitten, mir nunmehr den Eid nachzusprechen, den ich mir erlauben werde, Ihnen vorzusprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Seinen Nutzen mehren. Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen. Und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben. So wahr mir Gott helfe. Meine Damen und Herren, der Herr Bundespräsident hat den Eid geleistet. Ich darf Sie fragen, Herr Bundespräsident, ob Sie den Wunsch haben, an die Versammlung eine Ansprache zu richten.
Ja. Ich
erteile dem Herrn Bundespräsidenten das Wort. Bitte, Herr Bundespräsident, von hier aus.
Geehrte Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates und der Bundesversammlung, niemand wird, so hoffe ich, missdeuten, und mancher wird verstehen, wenn ich in dieser mich sehr bewegenden Stunde, die mein Leben verwandelt, zunächst sehr persönliche Dinge ausspreche und zunächst zweier Männer gedenke. Meines früh verstorbenen Vaters, der in die Seelen seiner jungen Söhne die Legenden des Jahres 48 gegossen hat, die mit der Familiengeschichte verbunden sind und der uns einen Begriff davon gab, dass die Worte Demokratie und Freiheit nicht bloß Worte, sondern lebensgestaltende Werte sind. Und ich darf denken an Friedrich Naumann, den Mann, der das wachsende Leben gestaltet hat, ohne den ich nicht das wäre, was ich bin. Dem ich das Wissen zumal verdanke, das als Erbe in mir geblieben ist, dass die Nation nur leben kann, wenn sie getragen wird von der Liebe der Massen seines Volkes, von dem ich gelernt habe, dass die soziale Sicherung mit die Voraussetzung der politischen Sicherung ist. In dem Wort, was er uns in die Seele schrieb, das Bekenntnis zur Nationalität und zur Menschwerdung der Masse, sind für uns nur die zwei Seiten einer und derselben Sache. Ich darf an dieser Stelle mit aller Gelassenheit sagen, dieses Amt wurde von mir nicht in einem unruhigen Ehrgeiz erstrebt. Es ist für mich mit persönlicher Resignation verbunden. Denn manche Pläne wissenschaftlicher und literarischer Natur verfliegen mit ihm. Aber ich darf sagen, dass ich noch nie einer Aufgabe ausgewichen bin, wenn sie Pflicht verlangte. Und ich möchte in der Berufung in dieses Amt die Deutung so sehen dürfen, dass es eine Anerkennung darstellt für die Mittleraufgabe, die mir im Verlaufe des letzten Winters und Frühjahrs hier in Bonn zugewachsen war, als wir das Grundgesetz zu bilden hatten. Noch ein persönliches Wort. In den Zeitungen habe ich in diesen letzten Tagen allerhand seltsame Dinge von mir lesen können. Nette Sachen. Aber dass mir fehle die Ellbogenkraft, die zum Politiker gehöre, ich selber habe das Gefühl, von der Ellbogenpolitik haben wir reichlich genug gehabt. Ich betrachte es persönlich als ein Gewinn meines Lebens im öffentlichen Sein, dass ich, um die Worte von ehedem zu gebrauchen, auf der rechten wie auf der linken persönliche, freundschaftliche Vertrauensverhältnisse besaß, heute besitze und es wird so bleiben. Und da mag darin einer einen Mangel sehen. Aber mir scheint, dass dieses Amt, in das ich gestellt bin, keine Ellbogenveranstaltung ist, sondern dass es den Sinn hat, über den Kämpfen, die kommen, die notwendig sind, die ein Stück des politischen Lebens darstellen, nun als ausgleichende Kraft vorhanden zu sein. Das Amt des Präsidenten der Deutschen Bundesrepublik. Was ist es denn? Es ist bis jetzt ein Paragraphengespinst gewesen. Und es ist von dieser Stunde an ein Amt, das mit einem Menschentum gefüllt ist. Und die Frage ist nun, wie wir aus diesem Amt, wir alle zusammen, etwas wie eine Tradition, etwas wie eine Kraft schaffen, die Maß und Gewicht besitzen und im politischen Kräftespiel sich selber darstellen. Es ist nicht meine Aufgabe und kann nicht meine Vermessenheit sein, in dieser Stunde so etwas wie ein Regierungsprogramm Ihnen vorzutragen. Das ist nicht meines Amtes, aber Sie haben einen Anspruch darauf, Auffassungen von mir kennenzulernen. Wir sind eine Bundesrepublik. Und in die Frage, sind wir zusammengefügt aus Staaten oder sind wir auseinandergegliedert in Staaten? Und wenn man sich das plastisch vorstellt, so spürt man gleich, dass hier zwei Geschichtsauffassungen, die gleichzeitig politisch aktuellen Charakter haben, nebeneinander treten. Wir stehen in der dauernden Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. In dem Bundestag kommt zum Ausdruck nun dies, dass das deutsche Volk in diesen letzten 8 Jahrzehnten eine historische Rechtspersönlichkeit eigenen Ranges geworden ist und nicht bloß eine Addition von Landsmannschaften darstellt. Aber indem wir das sagen, bejahen wir doch die Landsmannschaft. Die Schwierigkeiten, die in dieser Frage stehen, sind jedem, der im öffentlichen Leben gewirkt hat, offenkundig genug. Die Landsmannschaften nach dem ungeheuren Vorgang, in dem wir heute drinstehen, dieser furchtbaren Binnenwanderung von Millionen Heimatloser, die eine neue Heimat finden sollen, finden müssen. Dieser Begriff der Landsmannschaft ist in mancher Wandlung mitbegriffen. Aber die Länder als Staatsfiguren sind nun Elemente unseres staatlichen Lebens und hier die große Schwierigkeit. Sie stehen in den Paragraphen gleichen Rechtes und gleicher Art nebeneinander. Aber sie haben eine verschiedene historische Geschichtsträchtigkeit. Und an dieser Frage werden sich sehr große Schwierigkeiten entwickeln. Wir sind der Reibungen bewusst. Wir wissen dies, in Deutschland wird in den einzelnen Ländern nicht nur sprachlich, auch politisch ein verschiedener Dialekt gesprochen. Das schadet nichts. Es ist nicht nur zu wünschen, dass die verschiedenen Dialekte sprechen, der gemeinsamen Grundsprache eh und je bewusst bleiben. Wir haben im Grundgesetz, in den Verhandlungen, wir werden es hier wieder bekommen, die Problematik des Verhältnisses der einzelnen Länder zu dem Bund. Und hier ein persönliches Wort. Wir wollen keinen Zentralismus in Deutschland haben. Wir haben hinter uns die Lehre der Nationalsozialisten, die uns gezeigt haben, wohin es führt, wenn der deutsche Mensch genormt werden soll. Wir wollen nicht den genormten Deutschen. Wir wollen dies aussprechen. Die Länder sollen ihr Eigenleben führen, aber nicht ihr Sonderleben, sondern im Verband des Gemeinen. Man möge das nicht falsch verstehen, wenn ich Sie begreife mit als die hohen Entfaltungen, gleich viel wie die psychologisch-historischen Voraussetzungen sind, der Selbstverwaltung. Man hat von den Deutschen oft geredet, dass sie ein unpolitisches Volk seien. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Es geht ja durch unsere eigene Kritik hindurch. Aber dies möchte ich sagen dürfen. Das ist eine falsche Legende von dem unpolitischen Volk der Deutschen, wenn wir etwas davon wissen, was die deutsche Selbstverwaltung in Deutschland, seit sie durch den Freiherrn vom Stein geschaffen hat, aus diesem deutschen Volk in den konkreten Aufgaben gemacht hat. Und so begreife ich die Gliederung, in der wir leben, in der wir das zentralistische Befehlsmäßige ablehnen, als die großen Schulungsmöglichkeiten und als die Voraussetzungen zu dem, was wir eine lebendige Demokratie nennen möchten. Eine lebendige Demokratie, es ist, davon ist weiter nicht viel zu sagen, das geschichtliche Leid der Deutschen, dass die Demokratie von ihnen nicht erkämpft wurde, sondern als letzte, als einzige Möglichkeit der Legitimisierung eines Gesamtlebens kam, wenn der Staat in Katastrophen der Kriege zusammengebrochen war. Dies ist die Last, in der der Beginn nach 18, in der der Beginn heute mit drin steht. Und das fertig werden mit den Vergangenheiten. Die Aufgabe, die war 1918 da, damals dynastische Mitempfindungen, die weitergingen, von denen nicht gering zu sprechen ist. Heute das Problem, vom Ausland stärker gesehen und beachtet und groß gemacht, wie weit die Vergangenheit, die jetzt hinter uns liegt, noch seelisch zwischen uns vorhanden. Es ist eine Gnade des Schicksals beim Einzelmenschen, dass er vergessen kann. Wie könnten wir leben als Einzelne, wenn all das, was an Leid, Enttäuschung und Trauer uns im Leben begegnet hat, uns immer gegenwärtig sein würde. Und auch für die Völker ist es eine Gnade, vergessen zu können. Aber meine Sorge, dass manche Leute in Deutschland mit dieser Gnade Missbrauch treiben und zu rasch vergessen wollen. Wir müssen das im Spürgefühl behalten, was uns dorthin geführt hat, wo wir heute sind. Das soll kein Wort für Rache, Gefühle des Hassens mit sein. Ich hoffe, dass wir dazu kommen werden, nun aus dieser Verwirrung der Seelen im Volk eine Einheit herauszuschaffen. Aber wir dürfen es nicht so leicht machen, nun das vergessen zu haben, was die Hitlerzeit uns gebracht hat. Die Bundesrepublik Deutschland ist nur ein Teil unseres Volkes umfassend. Ich darf von den Deutschen im Osten sprechen.
Ich darf, ich muss von Berlin sprechen. Mehr als die Hälfte meines Lebens, verzeihen Sie das persönliche Wort, habe ich in dieser Stadt gelebt. Ich habe jahrelang als Bezirks- und Stadtverordneter mit in ihr gewaltet. Es ist mir eine Herzenssache und nicht bloß der rationalen Überlegung, dies auszusprechen. Berlin ist an das Schicksal Westdeutschlands heute gebunden. Aber das Schicksal von Gesamtdeutschland bleibt an Berlin gebunden. Dessen müssen wir uns bewusst bleiben. Und dann das andere. Ich habe selber im Grundgesetz, als wir es berieten, den Antrag gestellt, dass wir uns als stellvertretend empfinden für die deutschen Brüder, die an dieser Aufgabe nicht mitwirken konnten. Wir wissen gut genug, dass das Herausarbeiten aus unserer Quasi-Souveränität, in der wir stecken, nicht bloß von uns geleistet wird, dass hier eine Weltproblematik vorliegt, dass wir in dem Mächteschicksal der anderen mitgebunden. Aber wir sprechen doch dies aus. Es ist mir manchmal begegnet in den politischen Erörterungen dieser vergangenen Jahre, dass man von dem Ackerboden, von den Kartoffelfeldern, von dem Kalorienvorrat sprach. Es ist ganz gut, wenn wir den anderen etwas davon erzählen, was es für die Ernährung Deutschlands bedeutet, dass diese Basis entrückt ist. Aber der deutsche Osten ist nicht bloß Getreide, Acker und Kartoffelfeld. Er ist die Heimat deutscher Menschen. Und dessen sollen wir uns in diesen Auseinandersetzungen im Innern wie nach außen hin immer bewusst bleiben. Seit die großen Wanderungen des späten Mittelalters zu Ende kamen und sich festigten, ist dort deutsches Land, das wir nicht vergessen können, weil es in unserem Geschichtsgefühl und in dem Wissen um das Schicksal der Millionen deutsches Land bleibt. Dessen sollen auch die anderen inne werden und inne bleiben. Der Bundesrat und der Bundestag werden vor schier unzählige Aufgaben gestellt sein. Die Vereinheitlichung des Rechtes, was in den Ländern und den Zonen auseinandergelaufen ist, die Fragen des Lastenausgleichs, der Finanzprobleme, die Fragen des Wohnbaus, der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen, der Vertriebenen Sorgen, die Einbegliederung Deutschlands in die Weltwirtschaft, ohne die wir nicht leben können. Die Frage ist die erste, im Sinne des Rangs, nicht im Sinne des Morgen, damit fertig werden. Wann wird es möglich sein, die vornehmste Aufgabe hiermit zu lösen, dass wir die staatliche Selbstständigkeit für unser Volk und unseren werdenden Staat zurückgewinnen. Wir wissen, dass eine Gesamtwende der Fragestellungen gegenüber den historischen Vorstellungen und Gegebenheiten von nationalstaatlicher Bindung, dass solche Wende im Werden ist und dass die europäische Gesamtstaatlichkeit nun nicht mehr bloß Traum oder Wunschbild von Idealisten oder Geschichtskonstrukteuren ist, sondern dass sie als Aufgabe vor uns steht. Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland. Wir wissen es im Geistigen, Wir sind ärmer geworden in der Hitlerzeit, als uns die Macht des Staates von dem Leben der Völker absperrte. Aber wir wissen auch dies, die anderen würden ärmer werden ohne das, was Deutschland bedeutet. Wir stehen vor der großen Aufgabe, ein neues Nationalgefühl zu bilden. Eine sehr schwere, erzieherische und erlebnismäßige Aufgabe, dass wir nicht versinken und stecken bleiben in dem Ressentiment, in das Unglück des Staates viele gestürzt hat, und dass wir nicht ausweichen in hochfahrende Hybris, wie es ja nun bei den Deutschen oft genug der Fall war. Seltsames deutsches Volk voller größten Spannungen, wo das Subalterne neben dem genial-spekulativ Schweifenden, das Spießerhafte neben der großen Romantik steht. Wir haben die Aufgabe im politischen Raum, uns zum Maß, zum Gemäßen zurückzufinden und in ihm unsere Würde neu zu bilden, die wir im Inneren der Seele nie verloren. Darf ich den Zufall nehmen als Symbol der Zeit und des Ortes, dass wir in diesem Jahr 1949 den 200. Geburtstag von Goethe begangen haben und dass wir hier weilen in der Geburtsstadt von Beethoven. Es steht uns nicht an, aus diesen beiden Namen, aus diesen beiden großen Erscheinungen etwas zu machen wie Reklameartikel und Propagandageschäfte. Und es steht uns auch nicht an, wohlwollend auf ihre Schultern zu klopfen. Aber wir spüren dies, dass in diesen beiden Männern aus dem deutschen Mutterboden Weltwerte geworden sind, vor denen wir selber stolz und bescheiden stehen. Und sie mögen uns in der Zerschlagenheit der Zeit Festigung und Trost bedeuten. Geehrte Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates und der Bundesversammlung, im Bewusstsein meiner Verantwortung vor Gott trete ich dieses Amt an. Und indem ich es übernehme, stelle ich dieses Amt und stelle unsere gemeinsame Arbeit unter das Wort des Psalmisten: Gerechtigkeit erhöht ein Volk.
Meine Damen und Herren,